habe ich gedacht, dass das nicht sein würde. Aber umso dankbarer bin ich, dass es heute so ist, wie es ist, und ich hier sitzen kann und euch Gottes Wort heute wiedergeben kann. Davon bin ich überzeugt und dafür möchte ich einmal ganz kurz noch beten. Herr Jesus, hab du Dank einfach für diesen Morgen, für diesen wunderschönen Tag, der dein Tag ist. Und ich bitte dich, Herr, dass du meine Worte gebrauchst. Ich bitte dich, dass du mir Worte abhältst, die von mir herauskommen, sondern dass es nur Worte sind, die ich spreche, die du für richtig hältst, Herr. Öffne du unsere Ohren und unsere Herzen, dass wir hören und fühlen, was du für uns heute bereithältst. Amen. Liebe Gäste, liebe Gemeinde, der Herr ist auferstanden. Okay, gut. Gucken wir mal gleich, ob alle das noch besser hinkriegen. Es ist eine alte Tradition, sich das zuzusprechen. Der Herr ist wirklich auferstanden. Es ist unheimlich wichtig, dass wir uns daran erinnern, was an Ostern passiert ist. Wichtig, nämlich unser Glaube gründet sich nicht auf irgendwelchen Emotionen, auf Gefühle, darauf, dass wir etwas empfinden oder mal eine Begegnung hatten, sondern unser Glaube begründet sich auf historische Tatsachen. Prüft es, forscht nach. Unser Glaube ist nicht einfach, wir würfeln irgendwie Knochen, sondern unser Glaube hat Hand und Fuß. Und deswegen ist es wichtig, uns das wirklich zuzusprechen und uns zu erinnern, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Der ersten Gemeinde war das so wichtig, schon Ostern zu feiern, dass sie sich sogar darüber zerstritten hatten. Es gab einen östlichen Teil und einen westlichen Teil und die einen wollten dort Ostern feiern, die anderen dort, sodass sie darüber eine richtig große Diskussion hatten. Ihnen war das Fest so wichtig, obwohl Jesus nie gesagt hat, dass wir Ostern feiern sollten. Ja? Trotzdem war es den ersten Christen so wichtig, sich daran zu erinnern. Und deswegen ist dieses Fest, glaube ich, auch bis heute noch total wichtig. Heute wollen wir genau das machen. Wir wollen uns an Ostern erinnern. Wir wollen so ein bisschen nacherleben, wie es diesen ersten Zeugen gegangen sein muss, als sie dieses leere Grab gesehen haben. Und wir wollen uns erinnern, was bedeutet das denn jetzt eigentlich, dieses leere Grab? Ich lade euch dazu ein, dass wir uns jetzt gemeinsam einmal in die Rolle dieser ersten Zeugen der Auferstehung versetzen und dass wir uns versuchen zu erinnern, was bedeutet diese ganze Geschichte denn jetzt für mich? Dazu zwei Punkte. Einmal gucken wir uns die Zeugen an und dann die Bedeutung. In diesen zwei Punkten, jetzt wird es kompliziert, habe ich vier Symbole für euch. Ich habe einen Brief mitgebracht, ein Ei, ein Wecker und ein Verband. Ihr werdet sehen, das Ganze wird bestimmt mehr oder weniger Sinn machen. Wir schauen uns die Zeugen der Auferstehung an. Im jüdischen Kontext sind die Frauen, um die es jetzt geht, ganz wichtig, nämlich für das Zuhause, für die Wärme, für die Liebe, dafür, dass alles Alltägliche läuft. Ja, heutzutage wissen wir, dass sowohl Männer als auch Frauen wunderbar arbeiten gehen können, ganz viele verschiedene Aufgaben wahrnehmen können. Damals im jüdischen Kontext waren sie aber echt noch diejenigen, die diese Liebe und diese Geborgenheit gespendet haben. Jetzt gab es einige Frauen, die waren ganze Zeit mit Jesus unterwegs. Die haben jetzt nicht dieses Zuhause, diese Wärme gestiftet, weil die waren ja unterwegs. Trotzdem, so lesen wir das, waren die schon irgendwie noch drumherum immer dabei. Die haben ein Zuhause to go irgendwie gestiftet. Ja? Und diese Frauen hatten Jesus unfassbar lieb. Vielleicht sogar mehr lieb als die berühmten Jünger, von denen wir lesen. Diese Frauen haben ihre Liebe dadurch gezeigt, dass sie sogar bis zum Kreuz mitgegangen sind, wo die meisten Jünger nicht mehr zu sehen waren aus Angst. Und wir hören von ihnen, dass sie am ersten Tag der neuen Woche sich in aller Frühe die Salben nahmen, die sie zubereitet hatten, und dann zum Grab gingen. Also, unsere Zeugen ersten Zeugen, die wir heute genauer betrachten, ich denke, das ist jetzt klar geworden, sind diese Frauen. Das ist nichts, was sie jetzt mal eben spontan machen, wenn sie da zu dem Grab gehen und Jesus salben wollen. Sie haben sich vorher entschieden gemeinsam, ey, lasst uns doch gemeinsam nochmal diese Salben zubereiten. Wir wollen unserem Jesus, den wir so lieb haben, dem wollen wir nochmal, aber wir wollen ihm nochmal irgendwie Ehre entgegenbringen. Wir wollen noch was Gutes tun, obwohl er schon tot ist. Dafür besteht keine kulturelle Notwendigkeit, diese Salbung nochmal durchzuführen. Ich habe versucht zu gucken, ich dachte, das muss doch irgendwie einen kulturellen Hintergrund haben, dass sie nochmal diese Salbung vornehmen. Nein, das war gar nicht notwendig. Josef von Arimathea hatte bereits diese Salbung durchgeführt, diese Totensalbung. Das, was diese Frauen da machen, ist einfach nur on top, weil sie Jesus so sehr lieb haben. Deswegen, nicht weil sie es machen müssen. Und vor allen Dingen müssen sie nicht in aller Frühe losgehen, sobald es geht, sobald es möglich ist, sobald der Sabbat vorbei ist. Nein, sie hätten auch viel später losgehen können. Was bewegt diese Frauen dazu, diese übermäßige, nicht notwendigen Sachen zu machen? Ich glaube, dass sie wieder Jesus etwas nahe sein wollten. Von ganzem Herzen wieder, ja, irgendwie eine Liebe weitergeben, ihm zeigen, wir haben dich lieb, auch wenn er nichts mehr zurückgeben kann. Und die Situation, in der sie sich befinden, ist nämlich wirklich perspektivlos, traurig. Der Traum von Jesus scheint zu Ende zu sein. Er ist gestorben, er wurde wirklich hingerichtet. Die Nähe zu dieser Person, zu Jesus, die sie so geliebt haben, ist weg. Diese Worte, die sie wie Schwämme aufgesaugt haben, wo sie sich gefreut haben über jedes Wort von Jesus, diese Worte, die lebendigen Worte, die waren nicht mehr da. Und sie entscheiden sich trotzdem, ihm alle Ehre zu geben mit dem, was sie können. Geht es dir vielleicht manchmal, vielleicht jetzt, auch innerlich, so wie diesen Frauen, dass für dich deine Welt so grau in grau ist, farblos, perspektivlos? Jesus, ja, den hast du irgendwie lieb, aber er fühlt sich so unfassbar weit weg an. Es fehlen dir lebendige Worte in deinem Leben, die etwas verändern würden und du spürst einfach nichts. Auch dann hast du, genau wie die Frauen, diese Entscheidungsmöglichkeit zu sagen, Jesus, und dennoch gebe ich dir die Ehre. Dennoch bete ich dich an. Dennoch mache ich das in aller Frühe. Die Frauen werden belohnt dafür, dass sie in aller Frühe und ohne jeglichen Grund, außer einem Grund der Liebe, dort zu diesem Grab gehen. Denn sie werden, das haben wir gerade schon gehört in der Lesung, sie werden die ersten Zeuge des allerkrassesten Wunder von Jesus. Welch eine Ehre lässt Gott den Frauen dazukommen. Wie muss das den Glauben gestärkt haben, dass sie die ersten Zeugen sein durften, dass sie es als erstes sehen dürfen. Überlegt mal, was das bewegt hat bei den Frauen, langfristig. Man sagt, dass diese Frauen ganz, ganz wichtige Rollen in den ersten Gemeinden gespielt haben, dass sie sehr viel Ermutigung weitergegeben haben. Anbetung, wenn wir uns entscheiden, Gott Ehre zu geben, Jesus Ehre zu geben, kehrt nie leer zurück. In dem Moment, wo wir uns entscheiden und Jesus, dich bete ich dennoch an, dennoch, auch wenn ich nichts fühle, dann wird etwas zurückkommen. Entweder wirst du die Nähe spüren, du wirst erleben, wie Gott Wunder tut. Ein Beispiel dafür lesen wir in Apostelgeschichte 16. Paulus und Silas erheben in einer unfassbar schwierigen Situation ihren Lobpreis an Gott und erleben eine wundersame Veränderung der Situation. Diese bewusste Entscheidung, in aller Frühe loszugehen und sich zu sagen, und dennoch bete ich dich an, Jesus, das ist der Wecker heute. Ein Wecker stellst du dir. Du sagst, okay, ich werde es nicht fühlen morgen früh, in aller Frühe. Das werde ich wirklich nicht fühlen. Aber ich entscheide mich bewusst, Jesus, in aller Frühe mit meinem ganzen Herzen, das, was da ist, werde ich dich anbeten. Bist du bereit, zur liebevollen Anbetung Gottes, selbst in schwierigen Umständen? Welche Schritte musst du vielleicht hierfür gehen? Es geht weiter. Ich habe nicht zu jedem Vers so viel, glaub mir. Lukas 24, weiter geht's mit Vers 2. Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war. Das liest sich so leicht, ne? Okay, der Stein war eben nicht mehr da. Es klingt relativ unspektakulär, was die Frauen dann erwarten. Aber in Wahrheit war die Situation ganz spektakulär. Durch die anderen Evangelien wissen wir, dass vor diesem Grab eine riesige Gruppe an römischen Legionären liegen muss. Und zwar tot, wie erschlagen. Denn es wurde befohlen, dieses Grab zu bewachen. Und das Grab wurde versiegelt. Versiegelt mit irgendetwas, was man schwer aufbrechen kann. Und die Legionäre waren davor positioniert. Und dieser Stein, der mal eben weggerollt worden ist, ist nicht irgendwie so eine Furniertür, wie wir sie hier haben, und meine Tochter mal eben so hin und her schießen kann, ja? Sondern es ist ein massiver Stein, der mindestens eine so große Fläche abdecken muss, dass jemand einen Leichnam reintragen kann. Der muss Tonnen gewogen haben. Die Frauen haben sich schon vorher Gedanken gemacht, wie kriegen wir diesen Stein denn überhaupt weg? Also es ist nichts, was selbst eine Gruppe von Frauen wegkriegen würde, ja? Sondern es ist etwas, was wirklich tonnenschwer ist. Und das ist der Anblick, den die Frauen dort sehen. Mit was für einem spektakulären Anblick werden die Frauen für ihre liebevolle Treue belohnt. Wir lesen weiter. Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nirgends zu sehen. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hell leuchtenden Gewändern zu ihnen. Tatsächlich sehen sie in der Grabkammer keinen Leichnam, sie sehen aber Tücher, dazu komme ich gleich nochmal. Und diese Männer, die auf einmal dort stehen, sind Engel, Boten Gottes, die haben ihnen was zu sagen. Und was sie zu sagen haben, das lesen wir jetzt. Die Frauen nämlich, sie erschraken vor diesen Boten und wagten nicht aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden. Er muss gekreuzigt werden und wird 3 Tage danach auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an jene Worte Jesu. Die Frauen sind so unfassbar geschockt davon, dass da die Männer auf einmal da auftreten. Sie wagen es nicht einmal aufzublicken. Aber die Engel erklären ihnen die Situation. Es ist wichtig, dass sie da eine Erklärung haben. Sie erklären ihnen, Jesus ist lebendig, er ist nicht mehr tot. Und noch mehr machen sie. Sie erinnern an die Worte Jesu. Und erst dann erinnern sich die Frauen daran. Ich habe mich gefragt, hätten sich die Frauen nicht auch so daran erinnern können? Ist doch voll offensichtlich, oder? Ja? Aber diese Situation ist vielleicht auch einfach zu wundersam, zu unerwartet. Das sprengt ja alles. Das Grab ist wirklich auf einmal leer, aber die Tücher liegen noch da. Moment, kann das wirklich sein? Hat Jesus jetzt wirklich dieses allergrößte Wunder gewirkt? Wenn das wirklich so wäre, das würde ja bedeuten, ihm ist wirklich alles möglich. Geht es uns manchmal vielleicht ein bisschen auch so? Wir wissen um Gottes Zusagen. Wir kennen einige Zusagen Gottes aus der Bibel. Wir wissen darum, dass Gott eigentlich alles tun kann. Aber wir verdrängen so ein bisschen diese Zusagen, diese Wahrheiten. Wie wichtig ist es, sich als ein Bote Gottes gebrauchen zu lassen und an die Wahrheiten andere zu erinnern? Die Frauen machen genau das. Sie gehen als Boten weiter. Sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück und berichteten das alles den 11 Aposteln und allen anderen Jüngern. Bei den Frauen handelte es sich um Maria aus Magdala, um Johanna und um Maria, die Mutter des Jakobus. Zusammen mit einigen anderen Frauen, die bei ihnen gewesen waren, erzählten sie den Aposteln, was sie erlebt hatten. Aber diese hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Die Frauen lassen sich als Boten gebrauchen in ihrer Aufgabe, in ihrem Dienst, in dem, was vor ihnen lag. Von ganzem Herzen. Ich kann mir das vorstellen, wie die voller Freude und voll aufgeregt das erzählen. Und die Jünger dann, ja klar. In anderen Übersetzungen heißt es nicht nur leeres Gerede, sondern Geschwätz. Ja. Was die Frauen mal wieder reden. Ihr müsst wissen, Frauen galten in der damaligen Zeit auch als die unglaubwürdigsten Zeugen überhaupt. Leider. Und trotzdem sind das die Zeugen, die Gott haben wollte. Ja? Die Frauen geben ihre Wahrheit, die sie von Gott empfangen haben, weiter und begeben sich damit in eine unschöne Situation, nämlich sie werden nicht ernst genommen. Kennst du das? Wenn du nicht ernst genommen wirst, wie sich das anfühlt? Und jetzt stell dir noch vor, du hast die wichtigste Botschaft der Welt und du wirst nicht ernst genommen. Wie muss sich das anfühlen? Jesus musste seinen Nachfolgern allen erst selber erscheinen, damit sie es irgendwann verstanden haben. Ist es möglich, dass es uns ähnlich ergehen kann wie diesen Frauen? Dass wir nicht ernst genommen werden, obwohl wir wahre Aussagen von Gott bekommen haben? Insbesondere, wenn wir das anderen weitergeben, die nicht an Jesus glauben? Ja? Kann das sein, dass die Wahrheit des Evangeliums dann als leeres Geschwätz abgetan wird? Wir sind in bester Gesellschaft. Darauf dürfen wir uns einrichten. Aber, und jetzt, das ist auch hart, das ist ja unter Nachfolgern von Jesus passiert. Es kann gut sein, dass ein Bruder, eine Schwester im Glauben dir nicht glaubt mit den wahren Aussagen oder die nicht annehmen möchte, das, was du ihr für sie oder für ihn bereithältst. So etwas passiert. Und vielleicht ist es auch mal dran, wenn du jetzt entdeckst, so, ja, das kenne ich, das habe ich selber erlebt, Vergebung auszusprechen, wo andere dich nicht für voll genommen haben, oder um Vergebung bitten, wenn du andere nicht ernst genommen hast. Und ich möchte dafür werben, lasst uns gegenseitig uns als authentische Bezeuger der Wahrheit Gottes annehmen. Und das ist das nächste Symbol, der Brief. Denn wir haben eine Botschaft. Die Botschaft von Ostern ist eine Botschaft, die sich zu teilen lohnt. Gottes Wahrheiten lohnt es sich immer weiterzugeben. Und wir sollten den Mut haben, wie die Frauen, und einfach hingehen und es weitergeben. Und uns da nicht zu verstecken. Wo beziehungsweise wem solltest du wieder die guten Nachrichten Gottes weitergeben? Und bedarf es vielleicht auch Vergebung in diesem Bereich? Es bleibt uns noch ein Vers übrig. Vielleicht der wichtigste Vers. Es geht nämlich jetzt darum, was diese Auferstehung bedeutet, von denen die Frauen Zeugen geworden sind. Die Jünger, die haben gesagt, das ist leeres Geschwätz, die meisten. Die haben gesagt, was die Frauen da sagen, dem vertrauen wir nicht. Aber Petrus hat sich anders entschieden. Er hat gesagt, dem gehe ich nach. Wir lesen, Petrus allerdings sprang auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, sah aber nur die Leinenbinden daliegen. Voller Verwunderung ging er wieder fort. Eine andere Übersetzung sagt, Petrus aber wunderte sich. Petrus geht dieser Nachricht nach. Er entscheidet sich, ich guck mal, was es mit diesem vermeintlich leeren Grab auf sich hat. Sein größter Wunsch ist nämlich, dass nicht alles vorbei ist. Er hatte mal gesagt, Jesus, für dich würde ich all in gehen. Für dich würde ich bis in den Tod gehen. Für dich, Jesus, würde ich alles geben. Das ist Petrus' Mindset eigentlich. Weil er hat Jesus verleugnet, als er ihn am meisten gebraucht hätte. Dort hat Petrus gesagt, aus Angst, Jesus, ich kenne dich nicht. Ich habe nichts mit dem zu tun. Wenn Jesus wirklich auferstanden ist, wenn das Grab wirklich leer ist, würde das für Petrus ja bedeuten, dass vielleicht noch eine neue Chance auf ihn wartet. Und sein Handeln wird ebenfalls belohnt, denn er sieht das leere Grab und die Tücher. Hier bei mir ein Verband, den ich jetzt so in der Form zum Glück nicht mehr brauche. Ja. Wenn jemand diesen Leichnam von Jesus einfach geklaut hätte, so wie es seit 2000 Jahren behauptet wird, dann hätten da nicht die Tücher gelegen. Ihr müsst wissen, dass Jesus komplett eingewickelt war von diesen Tüchern und um diese Tücher wurde nochmal kiloweise Salbe draufgeschmiert, ja, die Totensalbung. Das war wahrscheinlich nicht so schön weich mehr, der Verband, der da lag, sondern wie eine Art Kokon muss das gewesen sein, ausgehärtet. Ja. Wir lesen davon im Johannesevangelium, dass die Tücher dort ganz geordnet da liegen. So wie Jesus da gelegen hat, so liegen diese Tücher da. Als Petrus das so sieht, dann muss doch der erste Gedanke gewesen sein, und wo ist Jesus jetzt und wie hat der sich da rausgebeamt? Ja? Weil der Kokon ist ja noch da, da ist nichts aufgebrochen. Es ist alles noch genauso geordnet dort, wie es zuvor war. Und das ist allerhand, wo man verstehen kann, dass Petrus sich wundert. Alle Zeichen stehen darauf, dass Jesus irgendwie überkörperlich auferstanden ist. Der Körper ist nicht mehr da, aber er muss da ja irgendwie rausgekommen sein. Und was bedeutet das für Petrus? Zwei Sachen. Erstens, Jesus lebt wieder. Es geht weiter. Der ist ja nicht mehr tot. Der ist ja da rausgekommen, also muss er irgendwie weiterleben. Und Jesus muss neu leben. Denn die Grenzen des Körperlichen, des Physischen, scheinen für ihn in dieser Form nicht mehr zu gelten. Wenn Jesus wieder lebt, bedeutet das, Nähe ist möglich. Wieder zu seinem Freund, zum Jesus, den er so lieb hat. Die Nähe ist wieder möglich. Und die Lehre ist wieder möglich. Er kann wieder die Frage stellen. Er kann wieder Worte des Lebens von Jesus empfangen. Wow, wie wunderbar. Und wenn Jesus jetzt neu lebt, in einer neuen Art und Weise, bedeutet das, dass er Grenzen überwindet. Wir lesen später davon, dass einfache physische Bedingungen Jesus nicht aufhalten. Er kann durch Wände gehen. Jesus ist nicht mehr gebunden an das Irdische. Er ist wirklich zu 100% Gott und hat es zu 100% gezeigt. Und es ist auch logisch, wenn wir hier uns nur auf das Irdische, Dreidimensionale, von mir aus nehmen wir die Zeit dazu, Vierdimensionale beschränken, dann ist das, was Jesus dort in dem Moment empfängt, die göttliche Fähigkeit, über diese Dimensionen hinaus wirksam zu sein. Was bedeutet diese Auferstehung für uns? Die Bibel spricht davon, dass Jesu Tod und Auferstehung für uns eine geistliche Relevanz hat. Dass der Geist ist das vom Menschen, wo nicht nur das Christentum, sondern auch viele Wissenschaftler davon ausgehen, dass das das ist, was außerhalb sich vom Körper löst, wenn wir sterben. Eine Seele. Es ist das, was ewig bleibt. Wenn wir Jesu Tod für uns persönlich in Anspruch nehmen und sagen, Jesus, du bist auch für mich gestorben, weil ich deine Rettung notwendig habe, dann bedeutet die Auferstehung, dass wir ein neues geistliches Leben haben. Dass unsere Seele nicht mehr fern von Gott ist, sondern versöhnt ist. Dass wir eine neue Schöpfung sind. In 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Geistlich hat dann die Ewigkeit in Gottes Gegenwart für uns begonnen. Beim Sederabend, das ist der Abend vom Passafest, was Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat, gibt es ein Symbol. Das ist das Ei. Das Ei steht für den Beginn von etwas komplett Neuem. Das Volk Israel feiert es in Gedenken an dem Auszug aus Ägypten und wo sie hineinkommen in ihr neues Land. Etwas völlig Neues hat begonnen. Und genauso feiern es die Christen und benutzen die Ostereier. Vielleicht habt ihr dort einen neuen Punkt, woran ihr manchmal denken könnt, um an die Auferstehung zu erinnern. Etwas völlig Neues beginnt. Es ist kein sauberes Huhn jetzt oder so, sondern wir haben nicht das Huhn irgendwie einmal geupdatet, sondern völlig neues Leben. Ja? So wie Jesus nach dem Tod zwar in dieser Welt ist, aber irgendwie doch nicht, weil etwas komplett Neues begonnen hat, sind wir dann auch geistlich irgendwie in dieser Welt hier. Aber doch irgendwie gar nicht. Für uns hat das Leben in der Ewigkeit begonnen, aber dennoch bedeutet das, wenn wir unterwegs sind mit Jesus, dass viele Aspekte dieser Welt auch für uns noch gelten. Lass mich ein anderes Beispiel geben. Rudi, blende mal den alten PC ein, ja? Wenn das euer System vorher war, dann ist das Smartphone das komplett neue System, was durch die Auferstehung entsteht. Ja? Auch mit dem neuen System kann einiges schieflaufen. Aber die Geschwindigkeit, die Fähigkeiten, das ganze Benutzerdasein ist ein ganz, ganz anderes. Das bedeutet Auferstehung, wenn wir mit Jesus neu auferstehen. Ja? Paulus sagt, auch wenn wir ein neues System haben, machen wir dennoch auch die falsche Software drauf, manchmal. Aber wir haben die Fähigkeiten, die richtige Software zu nutzen und ein komplett neues System zu sein. Die Bibel sagt außerdem im Epheserbrief, dass dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, diese Auferstehungskraft, die Kraft, die jemanden körperlich erwecken kann, in neue Dimensionen heben kann, dass die auch in allen wirksam ist, die sagen, Jesus, du bist für mich gestorben und du bist mein Herr. Über was für einen gigantischen Funktionsumfang verfügen wir dann? Diese Kraft überwindet den Tod. Diese Kraft kann den Tod von Lebensperspektiven überwinden, den Tod von Beziehungen. Denn Gott hat noch so viel mit dir vor. Auch wenn deine Welt grau in grau ist und du keine Perspektive für dein Leben siehst, Gott kann diesen Tod der Lebensperspektive auferwecken und etwas völlig Neues machen. Auch wenn deine Beziehung zur Familie, zu Freunden, zu allgemeinen Menschen, die dir eigentlich wichtig sind, auch wenn da ein Beziehungstod herrscht, dann kann Gott durch seinen Heiligen Geist dir deine Fehler aufzeigen, die du vielleicht gemacht hast. Und du kannst durch diese absolute Vergebung, die Jesus dir erwiesen hat, die Gott dir erwiesen hat, auch anderen vergeben. Und Beziehungen werden wieder neu belebt. Gibt es Lebensbereiche bei dir, die momentan tot scheinen? Bist du bereit, dass Gott es komplett neu macht bei dir? Petrus wunderte sich über dieses leere Grab. Wunderst du dich auch? Oder sagst du, mir egal. Was machst du daraus? Liebe Gemeinde, der Herr ist auferstanden. Welch ein Wunder durften die Frauen erleben. Und die Bedingungen dafür, um dieses Wunder zu erleben, haben sie zum Teil selbst gewählt. Auch du kannst dich dafür entscheiden, das wundersame Wirken Gottes in deinem Leben Raum zu geben. Petrus hörte auf die Frauen und er durfte etwas Besonderes sehen. Hörst du auch auf die geistlichen Worte deiner Geschwister? Und gibst du weiter, was Gott dir für andere aufs Herz legt? Petrus wunderte sich. Er verarbeitete das Geschehen. Er hat sich damit auseinandergesetzt. Was tust du? Wunderst du dich auch über das Ostergeschehen? Du kannst das Wunder beiseite schieben. Du kannst sagen, okay, alles klar. Ich frühstücke meine Ostereier und suche die versteckten Eier vom Hasen. Das kannst du tun. Oder aber du kannst dieser Auferstehungskraft in deinem Leben wieder neu Raum geben. Und vielleicht auch das erste Mal, vielleicht sagst du jetzt so, dieser Jesus und dass er für mich gestorben ist und dass da eine so unfassbare Kraft hintersteckt, das möchte ich auch für mich annehmen. Dann möchte ich jetzt auch gleich für dich beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du der allmächtige Gott bist und das uns so wunderbar gezeigt hast. Und dass du uns das auch noch heute zeigst, dass wir ja nicht führungslos in unserem Leben unterwegs sein müssen, sondern dass wir immer wieder auf wunderbare Art und Weise erleben dürfen, dass du in unserem Leben wirksam sein möchtest. Und ich bitte dich, Herr, für ja die Leute, die gerade dich nicht spüren und sich danach sehnen, wieder dich in ihrem Leben zu entdecken. Und ich bitte dich, Herr, dass du dich ihnen wieder neu zeigst. Ich bitte dich, dass du dich auf wundersame Art und Weise zeigst. Herr, ich bitte dich, dass du uns aufzeigst, wo wir uns in unserem Leben dir wieder mehr Raum zugestehen sollten. Wo wir unseren Teil tun können, um Wunderbares mit dir zu erleben, Herr. Ich bitte dich, dass du uns immer mehr und mehr dieses Geheimnis und diese Kraft der Auferstehung erfahren lässt. Herr, und wenn jemand da ist, der jetzt sagt, Herr, mit dir möchte ich unterwegs sein, dich möchte ich erleben, ich möchte wieder dieses farbenfrohe Leben erleben und ich möchte eine Perspektive für die Ewigkeit, Herr. Ich bitte dich, dass du ja diese Seele siehst, ich bitte dich, dass du uns gute Wegbegleiter sein lässt und dass du ganze Schritte gehen lässt, Herr. Herr, mach du es fest, denn dich brauchen wir, dich. Dich brauchen wir in unserem Leben. In Jesu Namen. Amen.